Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und wie immer auch mit Mighty Matze. Matze Bothoff.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Und ich freue mich schon wieder so auf diese Folge, denn wir hatten ja einen UFC-Event und es steht uns wieder einer bevor. Das heißt, wir sind voll im Flow drin. Die Zeit der Dürre, die Zeit ohne UFC-Veranstaltungen ist durch. Und in den nächsten Wochen erwarten uns ja einige Top-Events. Also es geht praktisch Schlag auf Schlag. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen alles noch so passiert. UFC 300 steht vor der Tür. Comeback von Conor im Sommer steht vor der Tür. Wir haben geile Box-Events. Ngannou gegen AJ. Also wir haben jetzt wirklich die nächsten Wochen, Monate einiges auf dem Programm. Ah, ich freue mich mega drauf. Aber wir wollen gar nicht zu weit schauen. Auch das nächste Wochenende. Ohne Scheiß, Carsten. Viele haben die Karte schon schlecht gemacht. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
Ja.
Und ich freue mich auf alle Fälle auf den Main Event. Ich glaube, der wird richtig geil.
Ja, aber ich glaube aber tatsächlich, ohne das Main Event wäre das Event nicht ganz so sehenswert. Also stell dir vor, wir hätten ja als einzigen Titelfight Pennington gegen Bueno Silva. Und dann den Rest der Maincard, Neil Magny, Chris Curtis. Ich muss ja zugeben, Arnold Allen gegen Movsar Evloev, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da springen wir auch direkt rein in den ersten Fight der Prelims. Evloev 17-0.
Moment.
Ja?
Wollen wir nicht erst nochmal zurückblicken?
Können wir machen. Auf
die Fight Night, auf die letzte.
Auf Magomed Ankalaev gegen Johnny Walker.
Ja, ich denke, ein paar Worte sollte man da definitiv drüber verlieren, ne?
Das können wir gerne machen. Matze, wie hast du denn so das Main Event erlebt? Sprechen wir gleich noch über Jim Miller. Über den gibt es ja auch News, aber Ankalaev gegen Walker hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Dich eher weniger, ne?
Ja, ich habe ja auf Ankalaev getippt. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das dominant gewinnt. Ja, und genau so ist es eingedreht. Also der Kampfverlauf war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Klar, gehört da immer ein bisschen Glück dazu und nachher kann man immer klug scheißen. Ich habe es ja gesagt. Aber tatsächlich hatte ich das so kommen sehen in unserem letzten Podcast. Ich glaube, wir haben einfach das Problem bei Johnny Walker. Genauso wie übrigens bei einem Phil Horse, oder wie heißt der?
Mhm.
Beides super Fighter, ja, also wirklich spektakulär, explosiv, interessant vom Kampfstil her, sehr gut trainiert, coole Typen, aber kein Kinn. Sie haben offensichtlich Probleme damit, den einen oder anderen Schlag wegzustecken. Auch diesmal bei Johnny Walker hatte ich das Gefühl, dass er sehr schnell dizzy im Kopf war. Ich meine, klar, der zweite Schlag, als er am Boden war, der hat dann das Ende gebracht. Aber insgesamt beobachtet man doch immer wieder bei seinen Kämpfen, genauso wie beim Phil, dass der Kopf einfach schon angeschlagen ist, dass die Kämpfer einfach nicht das Glück haben, dass der Kopf, das Gehirn, diese harten Einschläge wegstecken kann. Und dann wird schnell umgeschaltet ins Notlaufprogramm und die werden ohnmächtig. Und ich denke, das wird immer Probleme geben. Vor allem dann auch, wenn du so einen offensiven, aggressiven, spektakulären Kampfstil hast. Die kämpfen ja beide nicht auf Nummer sicher. Die sind beide sehr unterhaltsam. Johnny Walker, klar, kennt jeder. Aber jetzt in der Vergangenheit hat man halt doch immer wieder beobachten können, er ist halt schlagbar. Das Kinn ist einfach zu schwach, aus welchen Gründen auch immer. Zumindest habe ich so den Eindruck.
Denkst du, ihm fehlt es auch so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit?
Weiß ich nicht, ob ich mir da ein Urteil bilden darf. Möglich, aber vielleicht ist es auch einfach nur der Eindruck, den wir haben, weil er halt oftmals so einen auf cool macht und so ein bisschen witzig macht. Das ist vielleicht seine Art und Weise, auch mit der Nervosität umzugehen. Manche überspielen das ja so ein bisschen, wollen dann cool rüberkommen. Wichtig ist ja, wie er sich im Vorfeld, im Trainingslager verhält, wie professionell er trainiert. Ich kenne einige professionelle Sportler in meinem Umfeld, die, die haben einfach nicht diese Professionalität in ihrem Alltag. Das trifft jetzt nicht auf Johnny Walker zu, den kenne ich ja nicht. Aber ich kenne Profis hier in meinem Umfeld, im Boxen und im MMA. Denen fehlt einfach die Professionalität. Das sind Vollprofis. Das heißt, die gehen nicht arbeiten, Carsten. Die machen nichts anderes als Kampfsport. Sei es jetzt Boxen oder MMA. Und dann vermisse ich einfach diese Kontinuität. Ich vermisse den kontrollierten Aufbau. Dann trinken sie abends mal eine Flasche Bier. Dann trinken sie den nächsten Abend auch wieder eine Flasche Bier. Und dann erzählte die Frau, ja, der hat jetzt jeden Abend Bier getrunken. Dann frage ich den, ja, warum gehst du nicht jeden Tag laufen? Warum gehst du nicht jeden Tag joggen? Ja, ich bin ja im Moment nicht in der Vorbereitung. Ja, wie, ich bin im Moment nicht in der Vorbereitung? Du bist Sportprofi, du bist Kampfsportprofi. Wenn andere Menschen 8 Stunden arbeiten gehen, jeden Tag, dann kann ich von einem Kampfsportprofi verlangen, dass der auch jeden Tag trainiert. Natürlich müssen das nicht 8 Stunden sein, aber wenn ich denn dann Profi wäre, dann würde ich zumindest 3-4 Stunden am Tag trainieren. Dann würde ich mindestens 1 Stunde am Tag regenerieren. Ich würde Yoga machen, ich würde Meditation machen, Physiotherapie, alles, was im Rahmen möglich ist, um meinen Körper darauf hinzutrimmen. Und das würde mich halt mal interessieren. Wie sind da die Unterschiede bei den Kämpfern? Sind die alle so professionell oder dann vielleicht in dem Bereich eher nachlässig? Das ist immer das, wo ich gerne mal Mäuschen spielen würde. Wissen wir jetzt nicht bei Johnny Walker, wie der so drauf ist im Alltag, wie der sich vorbereitet. Keine Ahnung, aber es zeichnet sich halt ab, dass er wahrscheinlich nicht die Qualität hat, ganz nach vorne zu kommen, sondern er wird so ein Fighter im Mittelfeld bleiben, von denen wir ja immer wieder mal welche haben, die es leider nicht ganz nach vorne schaffen. Im Gegensatz zu einem Ankalaev, der hat hier wieder überzeugt, dem traue ich es zu, dass er ganz nah am Titel dran ist, vielleicht noch 1-2 Kämpfe und dann könnte er schon Champion werden.
Ich fand das Thema gerade super spannend, denn ich meinte eigentlich die Ernsthaftigkeit im Fight. Also, dass er im Fight seine Spielchen macht.
Und ja, das weiß ich halt nicht. Wie viel Ernsthaftigkeit ist das? Wie viel Stil ist das? Berechtigte Frage. Schwierig zu beantworten.
Aber wahrscheinlich behältst du recht und Johnny Walker ist nach wie vor doch nicht derjenige, der Jon Jones eines Tages entthronen wird. Das war er ja vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren war Johnny Walker das nächste große Ding in der UFC. Ja. Und ich meine, er hat einen coolen Kampfstil. Er liefert coole Knockouts, er hat Power, aber leider liefert er auch auf der anderen Seite coole Knockouts. Das heißt, wenn Johnny Walker verliert und K.O. geht,
ja,
dann immer so, dass man es sich mindestens 3-mal anschauen kann, weil es so unterhaltsam aussieht.
Ja, der Kampfstil ist für uns Fans unterhaltsam. Er macht eine gute Show. Aber die Frage ist berechtigt, reicht dieser Slappy etwas lockere, nennt man es lockere, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, reicht dieser Kampfstil, um wirklich die Top-Leute zu besiegen? Oder reicht dieser Kampfstil nur, um im Mittelfeld so die Leute zu überraschen und zu rasieren? Und wenn dann wirklich gegen kontrollierte Leute kommst, wie der Ankalaev, das hast du ja gesehen im Kampf, der war zurückhaltend, der hat gelauert. Ich hatte so das Gefühl, der guckt sich die Show jetzt erstmal an, die Walker macht, ist da nicht volles Risiko gegangen, um vielleicht auch nicht in so eine Lucky Hand reinzulaufen, hat ihn dann studiert und im richtigen Moment halt dann zugeschlagen.
Mhm. Ja. Dementsprechend, Ankalaev gewonnen, beeindruckender Sieg, ich denke auch, ja, ich denke tatsächlich, okay, kommt auf Jiří Procházka an, ich denke schon, dass Ankalaev, ich meine, gut, der ist erst 31, im Light Heavyweight hast du tendenziell ein bisschen mehr Zeit, wenn wir jetzt davon ausgehen, in so 3 Jahren, also ich denke schon, dass Ankalaev spätestens in 3 Jahren der Champion ist. 2027, also das ist auch schon spät. Könnte eigentlich, aber der kämpft ja auch nicht so oft. Und hat halt jetzt, das war sein erster Win seit 2022.
Vielleicht ändert er das jetzt und gibt nochmal ein bisschen Gas.
Ja, wobei ich muss zugeben, was heißt, er kämpft nicht oft. Also der hat 2022 hat er 3-mal gekämpft. Da kann ich auch nicht meckern, ne?
Ja.
Nur 23 hat er einen Fight gemacht, aber da war das Problem, der hat im Dezember gekämpft, also Dezember 22, dann im Oktober und dann halt jetzt wieder im Januar. Nee, der Kämpfer, der ist aktiv. Ankalaev ist schon ein aktiver Typ. Ja, Jim fucking Miller, Batze. Jim Miller ist offiziell bei UFC 300 dabei und damit aktuell der einzige Fighter, der bei UFC 100, 200 und 300 auf der Fightcard stand.
Und ja, aber du vergisst natürlich jetzt Brock Lesnar. Du hast ja gesagt, der kommt noch.
Ja, yeah, also ich warte nur, bis es Dana offiziell macht.
Ich verlasse mich da jetzt auf dich.
Ja, das wird doch passieren, keine Sorge, Matze. Ja, und 2008 gab Jim Miller sein UFC-Debüt und der gewinnt halt einfach immer noch. Der gewinnt. Anders als Arlovski. Ah, Jim Miller gewinnt und jetzt kämpft er gegen Bobby Green. Was ist mit dem los?
Ja, es ist Bobby Green ist auf alle Fälle nochmal eine Hausnummer für ihn. Aber da treffen zwei Athleten, Kämpfer aufeinander, die ungefähr den gleichen Kampfrekord haben. Pass mal auf, wenn Miller das Ding am Ende gewinnt. Denn Jim Miller ist ja eigentlich ein kompletter Kämpfer. Der kann ja irgendwie alles. Also der ist wie so eine Ente. Also nicht spektakulär in allem, aber irgendwie kann er alles gut. Er hat auch Biss, hat Kondition. Das ist so ein Typ, wo ich sagen würde, der ist wahrscheinlich extrem professionell. Der steht jeden Morgen auf, geht seine Runde joggen, trinkt seinen Proteinshake und ackert da seit Jahren in der UFC. Ja, kann man eigentlich nur toll finden, so einen Typen. Also bewundernswert. Ich würde gern mal mehr über den wissen. Ich mag ja so Arbeitertypen, die vielleicht nicht das Riesentalent haben, die vielleicht auch nicht die besten Skills haben, aber die immer weiter arbeiten und machen und auch von zahlreichen Niederlagen wieder zurückkommen. Harte Niederlagen natürlich auch. Ja, ist schon. Und der hat ja auch mal so eine Loser-Serie gehabt. Da hat er 4-5 Mal, glaube ich, hintereinander verloren. Natürlich gegen Top-Gegner. Aber der lässt sich dann unterkriegen. Die gehen wieder ins Studio trainieren. Also das sind wirklich so. Es gibt auch manchmal so Typen, die mit so einem T-Shirt rumlaufen. So MMA-Fighter oder sowas, ne? Wo ich manchmal schmunzeln muss und denke, genau, ob das wirklich ein Kämpfer ist. Aber hier mit Jim Miller, da haben wir definitiv einen, der sollte so ein T-Shirt tragen.
Ja, und da mangelt es auch nicht an der Ernsthaftigkeit eben, ne?
Ja.
Sondern das Arbeitstier, ja, das hast du eigentlich ganz gut gesagt, der vielleicht nicht unbedingt mit Talent gesegnet worden ist, aber der es dann selbst in die Hand nimmt. Und der schon mal viele, viele Niederlagen gehabt hat. Ja, hier 4 Niederlagen in Folge, dann ein Sieg, dann hat er gegen Charles Oliveira verloren. Ich meine, lies dir ja mal durch, gegen wen er gekämpft hat. Jim Miller hat Fights gegen, wenn wir jetzt ganz hinten anfangen, 2006 hat er bei Reality Fighting gegen Frankie Edgar verloren. 2006, dann hat er 2010 gegen Charles Oliveira gewonnen. Dann hat er gegen Benson Henderson, gegen Nate Diaz, Don Cerrone, Benil Dariush, Michael Chiesa, Dustin Poirier, Anthony Pettis, Dan Hooker, nochmal Charles Oliveira, natürlich Clay Guida. Das ist Wahnsinn, gegen wen der alles gekämpft hat, oder?
Ja, es ist unglaublich. Und wir haben ja jetzt noch so ein paar, ich will nicht sagen mittelmäßige Kämpfer, aber so ein paar Leute, die auch wirklich top waren, wie ein Thiago Alves oder so ein Michael Chiesa oder Benil Dariush, das sind ja auch alles Top-Leute, die der auch schon gekämpft hat. Ne? Also ein Melvin Gillard und der hat ja wirklich schon alles gekämpft. Ey. Da ziehe ich echt meinen Hut vor. Das ist ein Typ, mit dem würde ich gerne mal ein Eis essen gehen. Der kann mit Sicherheit eine ganze Menge Geschichten erzählen aus seiner Kämpferkarriere. Weil der halt auch schon über so viele Jahre dabei ist, ne?
Ja, ich finde es auch immer wieder so krass. Ich weiß, ich sage das oft, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, der Typ hat vor 14 Jahren gegen Charles Oliveira gekämpft. Und jetzt guck dir an, wo, Und damals hat Jim Miller gewonnen. Und jetzt guckt er zum Beispiel an, wo 14 Jahre später heutzutage Charles Oliveira steht. Deshalb bin ich immer noch der Meinung, wir sehen jetzt in dieser Phase, in der wir aktuell sind, in den Prelims, den nächsten Superstar. Und stell dir vor, Matze, wir hocken in 10 Jahren hier beim Podcast. Mhm. Und dann sagen wir irgendwann, ey, guck mal hier, der neue Superstar, Hans Jürgen, der hat damals bei den UFC 300 Prelims gekämpft. Erinnerst du dich noch dran und so weiter und so fort?
Ja, das Krasse ist ja, ich merke dann auch immer wieder, wie alt ich bin, denn als er gegen Charles Oliveira gewonnen hat, da hat George St. Pierre, also GSP, gegen Koscheck gekämpft. Da kann ich mich noch super dran erinnern an den Event. Da habe ich noch die CD zu Hause. Also ja, ich liebe das natürlich, weil ich halt auch so ein Alterssack bin, klar.
Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, Matze.
Ich fühle mich alt.
Okay, dann.
Ich fühle mich alt und sitze hier mit meiner Captain Future Kaffeetasse.
Ja. Hast du ja keine neue McGregor Kaffeetasse mal besorgt?
Nö, erst wenn er wieder kämpft. Dann klebe ich den Henkel wieder dran.
Wenn er kämpft oder gewinnt?
Ja, das ist eine Frage. Am besten, wenn er gewinnt.
Ich glaube, wenn du aus der Tasse nochmal Kaffee trinken willst, dann bleiben wir doch lieber bei, wenn er kämpft.
Okay, ja, stimmt wieder. Aber die Tasse steht tatsächlich immer noch im Schrank mit abgebrochenem Henkel.
Symbolisch für sein gebrochenes Schienbein wahrscheinlich.
So ungefähr. Ja. Für meinen gebrochenen Fan, wie nennt man das? Ich bin gebrochen praktisch, weil ich ja. bin so enttäuscht von Conor.
Aber es war nicht zuerst die Tasse kaputt, oder? Und dann das Bein, oder doch?
Erst war die Tasse kaputt, meine ich, oder?
Hast du mal überlegt, nicht, dass du da irgendwie, hast du irgendwie...
Ja, so Voodoo-mäßig.
Ja, ja.
Gefährlich, ja, könnte sein. Aber lass es nicht abschweifen, nachher da, kriege ich ganz viele Hassmails hier.
Bei eBay hast du irgendwann von ihm so ein Haar, so ja. Ein Haar von Conor McGregor. In der Tüte genau. Für 300
bin ich
Euro.
Schuld. Da bin ich nachher schuld. Ja, jedenfalls geil, Jim Miller bei UFC 300 zu sehen. Ja. Und Bobby Green hat auch einen starken Gegner. Vor allem einen Gegner, der ja im Ranking drin ist, ne?
Ja, absolut. Ich habe eine Theorie gelesen. Da hat einer gesagt, ist eigentlich glasklar, was die UFC hier machen möchte. Paddy wird erstmal nicht kämpfen. Die machen Jim Miller gegen Bobby Green und der Sieger bekommt Paddy Pimblett für Paddy Pimblets leichtesten Fight, um in die Top 15 reinzukommen. Klang tatsächlich legitim.
Mittlerweile würde ich mal behaupten, leichter Fight ist Jim Miller definitiv nicht.
Nee, vor allem nachdem Paddy auch gar nicht mal so gut aussah gegen Tony Ferguson. Ja. Aber naja, wenn ich mir jetzt stattdessen Paddy Pimblett gegen Nummer 11 Benoit Saint-Denis vorstelle, weißt du, was ich meine? Dann dann doch lieber Bobby Green, der zuletzt gegen Janine Turner da nicht gut aussah, um es so zu formulieren. Ja, Matze, das war die letzte UFC Fight Night. Ich bin schon richtig heiß drauf, jetzt über 297 zu sprechen. Das ist das Event, auf das ich mich ziemlich freue tatsächlich. Ich muss aber auch ganz ehrlich sein, ich bin so krass genervt von Sean Strickland, das ist der Wahnsinn. Und von den Medien auch, ja, von beiden. Können wir direkt damit starten oder fangen wir von unten an?
Nee, wir starten direkt damit. Ich glaube, alles andere interessiert jetzt auch unsere Zuhörer nicht so sehr. Wir können dann gerne nochmal auf den Frauenkampf eingehen.
Was hast du immer gegen die Frauenkämpfe?
So na, ich sag, wir können
nein,
gerne,
es war ein Witz, was ist ein Witz?
Ich hab da extra gesagt, wir können gerne noch auf diesen Frauenkampf eingehen. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ja. Aber wir können mit Strickland und Lissi gerne anfangen.
Jetzt erstmal ganz ehrlich, Pennington gegen Bueno Silva ist so einer der uninteressantesten Titelkämpfe der letzten Jahre. Das ist das erste Mal seit 2008, meine ich, seitdem es um einen Titelkampf im Bantamweight geht, Amanda Nunes beinhaltet. Ich glaube, der letzte war Holly Holm gegen Jermaine DeRandamy. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Pennington und Bueno Silva sind beide nicht. Ich meine, Pennington steht 15 zu 8. Und das soll die beste Kämpferin. Also ich hätte mich über Peña tatsächlich gefreut. Peña gegen Bueno Silva hätte ich geil gefunden. Ich mag Juliana Peña schon irgendwie. Aber Pennington gegen Bueno Silva, das fühlt sich einfach nicht nach einem Titelkampf an. Wird ein toller Fight sicherlich. Hast du 25 Minuten Zeit, dich aufs Main Event vorzubereiten. Aber ich weiß nicht, das hat
nichts. Ich glaube, es wird ein vorzeitiger Sieg für Silva.
Ja, das hat auch wirklich nichts damit zu tun, dass es zwei Frauen sind. Aber stell dich vor, Jim Miller gegen Bobby Green wäre jetzt ein Titelkampf bei den Männern. Und Charles Oliveira kämpft nicht. Wahrscheinlich war Mahachev tritt zurück. Charles Oliveira ist verletzt. Ja, jetzt kriegen Jim Miller und Bobby Green den Titelfight gegeneinander. Will ich einen sehen, der mir sagt, wow, was ist das für ein geiler Titelkampf. Nicht um den BMF-Titel. Oder so ein Oldie but Goldie-Titel. Das wäre natürlich geil. Ja, so ein Oldies-Belt. Sondern um den vollwertigen, vakanten Bantamweight-Champion, Lightweight-Championship halt in dem Fall. Ja, würde sich keiner reinziehen. Also, warum bin ich genervt von Sean Strickland? Sean Stricklands, wie soll ich sagen, Stick, Sean Stricklands Image geht mir so langsam richtig auf die Eier, auf gut Deutsch, der immer so viel austeilen kann. Er beleidigt die Familie von O'Malley, die Ehefrau von Ian Gary, den Hund, den verstorbenen Hund von Adesanya. Er beleidigt Religionen, Coaches, Homosexuelle, er beleidigt alle. Und sobald er einen Spruch von Duplessis hört, rastet er komplett aus. Sean Strickland sagt in seinem Podcast, er hat Duplessis geschrieben, wenn du nochmal meine Kindheit erwähnst, steche ich dich ab. Und Duplessis hat auch, hat das akzeptiert, die beiden haben sich bei UFC Embedded einmal kurz umarmt sogar, ganz aktuell. Und ich verstehe nicht, wie man auf, also klar, du musst dir nicht alles gefallen lassen, du musst nicht alles einstecken können, aber wenn dein Gimmick es ist, dass du alles und jeden beleidigst, dass du sofort kommst mit, sag das nochmal und ich stech dich ab, das ist ja so ein Quatsch in meinen Augen, also das kann ich so gar nicht leiden. Und dann gibt es noch die Medien. Die fragen dann schon, es ist ja nichts passiert im letzten Monat in der MMA-Welt. Und wir kennen Sean Strickland. Sean Strickland hat keine eigene Meinung, sondern seine eigene Meinung ist, er will andere Leute ärgern. So. Und jetzt kommen die Medien. UFC Media Day, die sogenannten Journalisten dürfen ihre Fragen stellen. Und was wird Strickland gefragt? Seine Meinung zu LGBTQ+IA und seine Meinung zu Frauen im MMA. Alles nur so dumme Fragen, wo die sogenannten Journalisten wissen, sie kriegen jetzt einen guten Clickbait-Artikel, weil Sean Strickland irgendwas Dummes und irgendwas Hirnloses über diese Themen sagt. Und ich weiß nicht, ich bin so genervt, ich weiß nicht, warum ich so genervt bin. Aber vielleicht ist es, weil Strickland auf überkrass gemacht hat und plötzlich damit Duplessis droht, ihn abzustechen. Strickland kann wirklich alles und jeden beleidigen, aber wehe, jemand sagt was gegen ihn. Dann geht's zu weit. Dann bringt er halt wirklich so absurde Themen ins Spiel. Und dann noch ich finde diese Fragen so blöd, denn das sind sogenannte Journalisten, die tun dann einen auf Weltverbesserer und ach, guck mal, ich bin für mehr Toleranz im Sport und deshalb frage ich diesen Athleten was. Ich habe das aber noch nie, also Sean Strickland bekommt Fragen gestellt, die hat noch nie ein anderer Fighter gefragt bekommen. Wo waren denn die Journalisten, als Dana White seine Frau geklatscht hat? Wo war denn derjenige, der hier bei Strickland bester moralischer Journalist des Jahrtausends macht, wo war der denn bei Dana White? Da hat er seine Fresse da nicht aufbekommen, weil er wüsste, er hätte niemals wieder in die UFC kommen dürfen. Ich mag Strickland seine Meinung nicht über die ganzen Themen. Und ich denke, der Sport wird durch Strickland in eine ganz falsche Richtung gezogen. In meinen Augen ist es ein ganz großes Problem. Der Sport darf nicht solche Leute an der Spitze haben. Aber in dem Sport geht es darum, wer der Beste ist, und wenn Strickland halt der Beste ist, ja, und ein nerviger Psychopath ist, dann ist es halt so, durch seine sportliche Leistung verdient er sich halt diese Position. Naja, vielleicht braucht MMA auch einfach seinen Dennis Rodman. Ja, keine Ahnung, mich nervt das irgendwie total. Wenn er doch wenigstens einstecken könnte, aber das kann er nicht. Er kann nicht einstecken. Das murkst mich einfach total. Ich weiß auch nicht.
Also ich werde da auch nicht schlau aus ihm, um es mal seriös auszudrücken. Vielleicht erst nochmal zurück zu diesen professionellen Reportern, die da Berichterstattung machen. Ein Dana White, stellen Sie nicht solche Fragen, weil der würde, weil er so schlau ist, schlaue Antworten geben oder sagen, pass mal auf, wenn ihr so einen Scheiß fragen wollt, dann geht nach Hause und habt ihr hier nichts verloren, wie du eben schon gesagt hast. Bei einem Strickland, da stellen sie die Fragen, weil sie haargenau wissen oder denken oder meinen, der ist so blöd, der gibt uns dann irgendwas, was Klicks gibt, weil der zu jedem Scheiß meint, er müsse sein Maul aufmachen und hat gerne auch beleidigt. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Wenn ich im Glashaus sitze und so ein Sensibelchen bin, dann darf ich halt nicht mit Steinen schmeißen. Jetzt wird der ein oder andere natürlich sagen, ja, aber das, was da gesagt wurde mit seiner Kindheit, das ist nicht in Ordnung. Aber was ist denn in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Wo zieht man denn die Grenze? Darf ich die Ehefrau von jemandem beleidigen, aber den Kämpfer selber, weil er von seinem Vater hart rangenommen wurde, das darf ich nicht? Darf ich, also wo, da gibt es ja keine Gesetzeslage, keine Gesetzestexte. Das ist ja ein ganz persönliches Empfinden von uns, einem selbst, ein subjektives Empfinden. Was ist für mich noch in Ordnung als Beleidigung, als Trash-Talk und was ist nicht in Ordnung?
Ja, war das eine Frage?
Ja, nein, das war nur so ein Gedankenspiel für mich selbst auch, was ich halt selber denke. Wo ist die Grenze? Was finde ich noch in Ordnung, was finde ich nicht in Ordnung? Aber wenn jemand austeilt in Strickland, dann muss ich auch auf dem Niveau einstecken können. Und wenn ich dann Leichen im Keller habe und darauf sensibel reagiere, vielleicht sollte ich dann eher ein Wonderboy sein, als ein Strickland. Also ganz, ganz schwierig. Ich kann mit dem Charakter auch nichts anfangen, nicht wirklich. Also ich kann ihn nicht einordnen. Komischer Typ halt. Komischer Typ.
Ja. Aber ja, gut, schlussendlich kommt es wahrscheinlich dann doch wieder drauf an, wer ist der bessere Fighter. Da sehe ich tatsächlich Strickland vorne, aber ich sag dir ehrlich, Strickland hat mehr als einen Mental Breakdown in den letzten Wochen, wegen diesen ganzen Kommentaren, und der spricht da auch sehr offen darüber, und ich glaube, der ist physisch wirklich im Fight drin. Boah, ich habe Strickland noch nie so shredded, so ripped gesehen, so muskulös, dünn wie jetzt.
Ja, der will es natürlich der ganzen Welt zeigen, dass er der Champion ist, weil viele behaupten, er ist jetzt durch Glück Champion geworden, er ist kein wahrer Champion, bla 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 bla. Also da wird ihm viel vorgeworfen, und ich denke schon, dass dich das im Training enorm anspornt und du dir sagst, Moment, ich will der Welt zeigen, dass ich zu Recht Champion bin, und dafür muss ich zumindest einmal meinen Titel verteidigen. Wenn ich das Ding jetzt gleich wieder verliere, bin ich die Lachnummer der Nation. Und ich denke schon, dass dich das dazu treiben kann, morgens um 6 aufzustehen und die Runde joggen zu gehen.
Glaubst du wirklich? Viele sagen, Strickland ist nur durch Glück Champion geworden. Ich meine, der hat ja durch 5 Runden, also der ist ja schon eindeutig besiegt. Oder glaubst du, dass viele Leute sich einfach denken, naja, das war Glück, weil Izzy hatte halt die berühmte Off-Night?
Ich will Strickland da um Gottes Willen nichts wegnehmen. Und für mich gibt es auch sowas wie Glück und Pech nicht wirklich. Auch in Strickland musste sich das hart erarbeiten. Und ob jetzt ein Adesanya zu 100% dabei war oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Entscheidend ist, dass er das Ding gewonnen hat, und somit hat er sich den Titel verdient und ist auch berechtigt der Champion. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Menschen verstehen, die da kontern und sagen, pass mal auf, normalerweise hätte er diesen Titelkampf nicht bekommen. Normalerweise hätte Dricus du Plessis diesen Titelkampf bekommen. Also da hat er schon Glück gehabt, dass der verletzt war. Und dann hat er vielleicht das nächste Mal Glück gehabt, weil Adesanya einen Strickland nicht ernst genommen hat.
Mhm.
Und dann hat er vielleicht Glück gehabt, dass er in der ersten Runde diesen harten Treffer gelandet hat, diese harte Rechte, die er fast schon den Kampf beendet hatte. Da hat dann Adesanya wieder Glück gehabt, dass er die Runde überhaupt noch überlebt hat. Denn das war wirklich knapp dran, dass das Ding abgebrochen wird. Und das sind so diese 3, 4 Punkte, wo jetzt viele sagen, ja, der hat halt Glück gehabt. Wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so, aber nichtsdestotrotz muss man andere Meinungen akzeptieren. Das spricht halt alles dafür. Und mit Sicherheit wird auch einem Strickland das immer wieder vorgeworfen. Der kriegt das mit in seinem Umfeld, in den sozialen Medien. Und ich denke schon, dass dich das als Mensch, als Fighter, also mich würde das anspornen, wenn ich dann andauernd höre, ich hätte nur Glück gehabt. Dann würde ich sagen, ihr Pisser, ich werde es euch so zeigen, ich werde den Plessis, den werde ich so auseinandernehmen, dass der nachher aussieht wie ein Fischstäbchen zerhacktes. Also ich glaube schon, dass das eine Riesenmotivation für ihn ist. Aber eine Riesenmotivation heißt natürlich auch im Umkehrschluss eine hohe mentale, emotionale Belastung, die er vielleicht vorher noch nicht hatte. Also immer so als Außenseiter, der Strickland in den Kampf reingehen konnte. Jetzt wird ihm vielleicht doch bewusst, dass noch mehr Augen auf ihn schauen und dass da auch ein gewisser Druck auf ihm lastet.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das sein großes Problem sein wird. Ich glaube, sein großes Problem ist, dass er zu emotional sein wird. Also physisch ist er da, eigentlich ist er auch ein Vollprofi, aber ich bin ehrlich, ich will ihn halt auch einfach verlieren sehen, sag ich auch ehrlich. Ich weiß nicht, das nervt mich so sehr, das Thema, weil vor allem das Problem ist, ich kann dem Thema ja nicht aus dem Weg gehen, weil mein Social Media Feed ist ja voll damit. Und dann berichten 10 Seiten MMA-Junkie, MMA-Fighting, Bloody Elbow, alle, oh, guck mal, Strickland, was der gesagt hat und tralala. Und das nervt mich so, weil ich weiß, die Seiten, die schreiben das, also Strickland bekommt nur diese Fragen gestellt, damit sie am Ende einen empörten Artikel schreiben können. Und das finde ich so nervig. Den Leuten geht es ja da gar nicht um Journalismus oder darum, die Welt ein Stück besser zu machen, sondern um Empörung. Sie wissen, Strickland ist ein Klickbringer. Der bringt ja garantierte
Klicks. Ja, aber das bringt doch die besten Klicks.
Ja, ist so, doch so nervig. So, also nicht in Deutschland.
Provokation, das ist das Nervige. Und Beef und so ein Kram, das ist doch überall immer gut für Klicks. Trash-Talk, das sehe ich ja immer wieder. Das zieht einfach. Und natürlich müssen solche Plattformen auch für Klicks sorgen. Davon leben die. Schön, und das finde ich ja gut bei dir, dass es nicht dein Stil ist. Deswegen liebe ich ja Kampfgeist, YouTube, so über alles, weil manche andere sind da schon ein bisschen entgleist auf YouTube. Die geben da schon teilweise auf die Eier mit ihren Überschriften.
Ja,
ich habe auf jede Kleinigkeit geiern und dann, und ich denke, boah, Leute, schreibt doch nicht so einen Müll, aber gut.
Ich meine, ich habe in meinen Titel zum Beispiel geschrieben, Dana White verkündet 4 Fights. Ich habe in Klammern noch in den Titel geschrieben, aber erwartet nicht zu viel. Das war die Cody Garbrandt gegen Figueiredo und die Tuivasa gegen wen? Taibura und so weiter. Ja, ach so, ey Matze, jetzt haben wir eine Meinung von dir, brauche ich aber noch ganz schnell. Und zwar, ich sehe gerade mein Video von gestern. Was sagst du eigentlich zu Holloway gegen Gaethje?
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Dann komm, lass erstmal das Thema abschließen, dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Schwenk zu 300.
Okay, ja, ich denke...
Aber wie gesagt, nochmal, um darauf zurückzukommen, Also ich liebe diese seriöse Berichterstattung von dir. Ich bin da auch echt dankbar für. Ich bin auch anderen schon entfolgt mittlerweile, die über MMA berichten, weil diese, das nervt dann manchmal.
Matze, das gibt einen Grund, warum es mich seit bald 8 Jahren gibt, ne? Dass die, die Leute wissen halt, bei mir bekommen sie das, bei mir, das ist mir immer wichtig, dass sie bei mir draufklicken und sich am Ende nicht verarscht fühlen. Weißt du?
Ja, weißt du, so der Klassiker. So, ich will jetzt, wie gesagt, es soll ja jeder machen, wie er möchte. Und wenn damit jemand erfolgreich ist, aber dann so Überschriften wie alter Khamzat Chimaev akzeptiert Kampf gegen John Jones. Also, boah.
Ganz am Anfang, als das auf Twitter noch nicht so groß war, habe ich darüber auch ganz gerne Videos gemacht. Aber als McGregor dann Kämpfe akzeptiert hat gegen, keine Ahnung, Anderson Silva, Diego Sanchez, nochmal Nate Diaz, dann zurückgetreten, dann gegen Undertaker und dann gegen John Cena und dann doch wieder gegen Michael Chandler und dann gegen Khamzat Chimaev. Und Khamzat Chimaev auf der anderen Seite gegen Jared Cannonier, gegen Adesanya, gegen Robert Whittaker, gegen Paulo Costa, gegen Dana White, gegen Conor McGregor und natürlich auch gegen den Undertaker. Irgendwann haben es die Fighter halt von sich aus auch krass ausgelutscht, muss man sagen.
Ja, ich habe da auch keinen Bock mehr, mir solche Videos anzuschauen. Das ja,
gut,
ist dann
Matze, lass uns nicht über andere sprechen, sondern also höchstens über andere UFC-Fighter, die am Wochenende im Octagon stehen. Sean Strickland oder Duplessis, was denkst du, wer macht's?
Also ich muss eins sagen, um jetzt mal wieder auf die Kämpfer zurückzukommen. Wir haben jetzt viel über Charakter, Sean Strickland gesprochen. Um auf beide Kämpfer zurückzukommen, ich habe mir das natürlich jetzt im Vorfeld angeschaut, wenn ich abends mein Cardio-Training gemacht habe, bin ich mal durch YouTube geklickt, habe mir den einen oder anderen Kampf angeschaut aus deren Vergangenheit. Und ich muss zugeben, beide haben eigentlich eine sehr schöne, beachtliche Karriere hingelegt. Und beide habe ich im Vorfeld eigentlich immer unterschätzt. Sowohl Strickland als auch Duplessis. Und gerade speziell bei Duplessis, finde ich, habe ich, glaube ich, um einiges falsch gelegen. Ich glaube, der Typ ist richtig stark. Ich habe den nie so richtig als Superfighter gesehen. Bis zu dem Zeitpunkt, als er Whittaker wirklich spektakulär zerlegt hat. Da habe ich mir gedacht, wow, jetzt hat er mich echt überrascht und gecatcht. Das war eine Nummer, mit der hätte ich so in der Form nicht gerechnet. Und jetzt, wie gesagt, im Vorfeld mal ein, zwei Sachen angeguckt von dem. Also der ist schon ziemlich komplett von seinem Kampf-Skills her und er gefällt mir gut. Ich hab den nicht so gut auf dem Schirm gehabt, aber je mehr ich jetzt von ihm gesehen habe, desto mehr halte ich von ihm. Deswegen halte ich ihn auch für den etwas kompletteren Kämpfer. Auch wenn Strickland in allen Belangen auch stark ist. Also Strickland wird natürlich auf sein Striking reduziert, aber er ist vom Kämpfen her eigentlich schon ziemlich komplett und hat das in der Vergangenheit, glaube ich, auch mehr gezeigt. Hat sich aber jetzt mit einem Striking irgendwie etabliert und natürlich auch durch den Sieg mit Adesanya sich da eine Medaille verdient. Nichtsdestotrotz halte ich Duplessis so insgesamt für einen etwas kompletteren Kämpfer. Ausdauer, Kondition spricht natürlich sehr für Strickland. Dafür würde ich Duplessis wieder etwas mehr Power zusprechen. In der Vergangenheit war das immer ein Defizit mit der Kondition, mit der Ausdauer bei ihm. Ich glaube aber, dass er mittlerweile da auch sich verbessert hat, dass er da sein Training vielleicht auch angepasst hat, dass er auch die Power jetzt hat. Wobei wir werden es erst noch sehen müssen, dass er da über die ganze Zeit gehen kann, über 5 Runden. Bei Strickland wissen wir, der kann diese 5 Runden gehen. Also du hast schon bei den Skills ne, insgesamt ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Duplessis. Bei der Kondition, bei der Ausdauer bin ich wieder ein bisschen mehr bei Strickland, so dass es auf alle Fälle ein interessanter und spannender Kampf ist, wo ich keinen so als 100%ig favorisierten Kämpfer sehen würde. Also schon ziemlich ausgeglichen, aber nach allem, was ich jetzt gesehen habe, gehe ich mit Duplessis.
Bin ich spannend, ja. Ich denke, du hast eigentlich alles ziemlich gut analysiert. Ich finde
eine Sache, die mir noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Sache, die mir noch aufgefallen ist, Strickland, also wo ich auch mal so ein bisschen hingucke, ist, wo trainieren die Leute, wo kommen die her? auch bei dem Frauenkampf zum Beispiel, Bueno Silva, die trainiert beim American Top Team, da war auch lange Zeit Amanda Nunes. Das heißt, die wissen, auf welchen Level sie eine Fighterin bringen müssen, damit die so einen Titel gewinnen kann. Pennington, die hat nicht so, also vom Trainingscamp her, die Leute um sich wie eine Bueno Silva. Deswegen, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Silva das Ding gewinnen wird. Und hier bei Strickland, der trainiert natürlich bei Extreme Couture. Mhm. Die haben verdammt viele gute Striker da drin, die auf dem Level von Duplessis sind. Da tendiere ich dann wieder so vom Trainingscamp her. Was für Trainingsmöglichkeiten hat Duplessis in Afrika? Wie sehen da die Sparringspartner aus? Was hat er für Teamkollegen? Also da ist Strickland, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt. Ja. Da hat er wirklich ein gutes Team im Rücken, die auch wissen, wie man Champions macht. Also dieses gesamte Konstrukt, spannend für mich. Aber wie gesagt, ich muss mich ja für einen entscheiden. Deswegen, ich denke, Duplessis wird uns überraschen. Und dann sehen wir irgendwann wahrscheinlich den Kampf Adesanya gegen Duplessis dann doch noch.
Ja, wie gesagt, du hast eigentlich alles schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wenn ich ehrlich sein darf. Klar, Duplessis ist im Extreme Couture ganz gut aufgehoben.
Nee, Strickland.
Strickland. Eric Nixick kennen wir alle. Hat ja. Ngannou sehr weit nach vorne gebracht. Also Extreme Couture, das kennt ihr Leute. Wir alle kennen Fighter von dort. Duplessis auf der anderen Seite hat natürlich nur begrenzt Möglichkeiten in Südafrika, aber auch da denke ich mir immer, naja, es gibt immer diesen einen Breakthrough-Star. Ja, was ist denn mit McGregor und dem SPG?
Absolut.
Oder absolut. Ilia Topuria in Spanien oder in Frankreich?
Mit absolut.
Cyril Gane und, ne, also weißt du, was ich meine? Das heißt, es gibt immer diesen einen Ausnahmeathleten und hey, Duplessis steht 20-2. Der hat mal gegen Roberto Soldic verloren, einmal gegen Roberto Soldic und einmal gegen, naja, vor 10 Jahren in Afrika halt mal gegen jemanden. Und der hat sich auch gut weiterentwickelt. Und man hat ihn nie ernst genommen. Man hat immer gedacht, naja, der ist so schlecht, der ist so langsam, so komisch auch.
Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe den komplett unterschätzt. Und dann bei dem Kampf gegen Whittaker ist auf einmal diese Blase geplatzt in meinem Kopf, wo ich dachte, Junge, doch interessant.
Ja, ich gehe tatsächlich auch mit Duplessis. Ich denke aber, dass Sean Strickland diesen Fight einfach im Kopf schon verloren hat. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, der wird im Fight nicht da sein. Der wird nicht da sein. Ja, ansonsten haben wir noch auf der Fightcard Neil Magny gegen Mike Mallett, Chris Curtis gegen Marc-André Barriot und Arnold Allen gegen Movsay Evloev. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Evloev 17-0, starker Ringer, hauptsächlich Decisions, nicht die spektakulärsten Fights, aber erfolgreich. Und Arnold Allen, er hat da schon den ein oder anderen Topfighter weggeknallt, wie zum Beispiel Dan Hooker. Gegen Max Holloway hat er jedoch seinen Meister gefunden. Und da Max Holloway jetzt auf dem Weg zum BMF ist, kämpft Arnold Allen gegen Evloev. Matze, geile Fightcard. Eigentlich schon nicht übel, oder?
Nein, ich will mich auch gar nicht beschweren, um Gottes Willen. Wir müssen den Leuten ja auch immer eine Chance geben. Und letztendlich habe ich da riesen Respekt vor jedem Fighter. Und dann finde ich es auch immer so ein bisschen böse, wenn man dann so die Fightcards schlecht macht. Ich möchte es eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich möchte eher respektvoll da den Kämpfern gegenüber sein und einfach die Veranstaltung genießen, die Kämpfer genießen und wer weiß, ne, wie oft haben wir schon vorher schlecht über eine Fightcard gesprochen und dann danach haben wir gesagt, boah, was geile Fights. Und wer weiß, hier kommt es auch so, es sind gute Namen auf dieser Karte, auf jeden Fall. Ein Neil Magny, der jeden Kampf annimmt. Ein Chris Curtis, der eigentlich auch spektakulär kämpft. Arnold Allen gegen Efloje. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht. Klar, ne, so ein richtiger Banger könnte noch dabei sein. Aber die Kämpfer müssen sich ja auch entwickeln. Es müssen ja auch erstmal Stars geboren werden. Vielleicht ist ein Arnold Allen oder ein Evloev ein Star der Zukunft. Das müssen wir halt alles erstmal abwarten. Manche Dinge brauchen halt seine Zeit. Siehe Charles Oliveira. Deswegen alles halb so wild. Und den Titelkampf, den Main Event, den finde ich schon mega spannend. Da bin ich schon ganz ehrlich. Da bin ich angefixt und auch gespannt, wer das Ding gewinnt.
Ja, geil. Matze, dann war das unsere...
Und, was ich abschließend noch sagen will, ich bin ja alt. Ich bin ja nicht so verwöhnt wie du oder die meisten unserer Zuhörer, wo man ständig am laufenden Band Events bekommt, Berichterstattung bekommt, YouTube-Videos bekommt. Ich armes Kind, ich musste ja früher noch in die USA fliegen und mir da die DVDs kaufen.
Extra dafür bist du ja rübergeflogen natürlich.
Und dann habe ich in meinem Koffer 6-7 DVDs drin gehabt, bin nach Hause geflogen und musste mir die Events dann nach und nach hintereinander angucken. Wie traumhaft war das denn? Aber ich hing ja meiner Zeit immer mindestens ein halbes Jahr hinterher. Und was hätte ich damals dafür gegeben, wenn ich jedes Wochenende so wie jetzt ein UFC-Event hätte? Ach, was wäre ich glücklich
live,
gewesen.
Live, weißt du? Auf dem Fernseher, nicht auf DVD, musst du nicht wegfahren,
ja,
das ist quasi auf dem Fernseher.
Ja. Ja,
ist doch geil. Siehst du, Matze, früher war halt doch nicht alles besser.
Nein.
Ja.
Absolut nicht. Ja. Vor allem, wie viel Stunden da teilweise draufgegangen sind, weil ich von einem Geschäft zum anderen gefahren bin, weil ich noch diesen einen Event gesucht habe. Und wenn meine Frau bald wahnsinnig geworden. Ich sage, nee, wir müssen noch mal in den und den Laden, da gibt es noch einen, vielleicht haben die.
Warst du denn im Walmart und so?
Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinger heißen, aber im Walmart habe ich keine gekauft. Ah. Da gab es so eine, ich glaube, wie hießen die, Best Buy oder
ja,
so?
Ja, gibt es auch, ja.
Irgend so ein Ding gab es, da bin ich immer rein, und dann bin ich von einem DVD-Store da zum anderen und habe immer mich dann gefreut, wenn ich so ein Ding gefunden habe. Krass.
Gudi, das war's mit UFC 297. Jetzt springen wir nochmal kurz rüber zu UFC 300. Max Holloway versus Justin Gaethje ist ein offizieller 5-Runden-BMF-Titelkampf. Matze, was denkst du dir?
Ja, geil. Ich find's super. Also,
kam unerwartet, oder?
Bitte?
Kam aber unerwartet, oder?
Hast du das nicht vorher schon mal erwähnt gehabt?
Nee.
Nee? Also ja, für mich kam es unerwartet. Finde es aber geil. Also ich finde es immer geil, Holloway zu sehen und Gaethje zu sehen. Und wenn die jetzt gegeneinander kämpfen, was soll ich daran kritisieren? Und wenn da noch so ein BMF-Titel drinsteht, ja, mein Gott, was interessiert's mich? Also geil. Also warum nicht?
Jo.
Dann haben wir das Ding über 5 Runden, wir haben noch einen Titelkampf. Also für mich finde ich da jetzt keinen Ansatz, Kritik zu üben. Weil ja der eine oder andere auch schon wieder im Internet Kritik geübt hat. Ja, da wird jetzt wieder ein Titelkampf kreiert oder sonst irgendwas. Nee, die könnten auch um die goldene Ananas kämpfen. Das wäre mir auch egal, weil das sind einfach zwei traumhaft geile Kämpfer, die noch nie schlecht abgeliefert haben. Das kann einfach nur spektakulär werden. Von mir aus können sie noch 3 Titel für die beiden erfinden, weil das sind absolute Ausnahmefighter. Und ich find's gut, dass das beide dieses Ding angenommen haben. Sie könnten ja auch sagen, nö, für so einen BMF-Titel kämpfen wir nicht. Und Gaethje sagt vielleicht, ich warte lieber, bis ich um den richtigen Titel kämpfe. Aber Gaethje, kann ich nur sagen, hat Eier, nimmt den nächsten Kampf an, obwohl er ja eine große Chance hat, um den Titel zu kämpfen oder eigentlich verdient hätte, um den Titel zu kämpfen, finde ich geil. Gut, man würde ja auch gelockt haben, ne, mit viel Geld, aber das ist ja halt das Business, darum geht's ja. Es geht ja darum, Geld zu verdienen, geile Kämpfe zu machen und der Titel ist dann vielleicht manchmal zweitrangig. Wenn wir einen Conor sehen, dann sind wir auch begeistert, wenn es nicht um den Titel geht. Wenn jetzt Ngannou gegen AJ kämpft, mein Gott, ist mir doch egal, wo Ngannou herkommt. Ich weiß, es wird ein geiler Fight. Also, ich finde alles gut. Ich bin happy damit. Auf alle Fälle eine Bereicherung für diese Fightcard, wie ich finde. Oder wie siehst du das?
Auch, klar. Ich finde den Fight gut und ich finde genau so ein Fight hat 300 gefehlt. Also,
ja.
Das ist so ein crazy Fight, so ein unerwarteter Fight. Finde ich gut. Also,
ja, vor allem deswegen, weil wir ja im Normalfall auch so einen Kampf nicht sehen würden.
Ja.
Denn und so ein Kampf, die sind ja in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Und jetzt wird halt aufgrund von 300 gesagt, pass mal auf, wir packen das Ding zusammen. Aktuell ist es der Main Event, glaube ich, für 300. Meinst du, da kommt noch
ja,
was?
Ja.
Oder so bleibt das doch, der Main Event?
Mindestens noch Leon Edwards. Safe.
Also ich finde, auch hier wurde ja schon oft jetzt Kritik geübt an UFC 300. Ich finde die Fightcard, ich finde die richtig geil. Also ich sehe da noch nicht einen einzigen Kampf, der mir nicht an den Eiern zupft, den ich nicht total spannend finde.
Ja, aber ich sag dir ehrlich, für mich hat es auch diesen Fight jetzt gebraucht zwischen Gaethje und Holloway, um wirklich zu sagen, jo, okay, 300 wird geil. Weißt du?
Also ich
habe einen Fight gebraucht, mit dem ich einfach nicht gerechnet habe. Ne? Und naja, selbst wenn sich keiner aus der UFC traut, gegen Brock Lesnar zu kämpfen und er stattdessen doch nicht kämpft, ist es okay für mich. Gaethje versus Holloway gleicht das für mich ziemlich gut aus.
Also von den Fähigkeiten her, von den Skillsets, vom Level her, haben wir hier Wahnsinnssachen. Also der erste Kampf hier mit Bo Nickel, ich finde den Typ wahnsinnig interessant. Ich bin so gespannt auf den seine Karriere, finde ich geil. Jim Miller, Bobby Green, haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch ein Cody Garbrandt gegen Davison Figueiredo, das finde ich ist ein Hammer-Ding. Das finde ich mega spannend, auch ein Aljamain Sterling auf der Karte zu sehen. Und Jiří Prochazka gegen Alexander Rakic, auch ein richtig geiler Fight für mich. Über Charles Oliveira und Tsarukyan, das in meinen Augen zwei der absoluten Superkämpfer, die wir aktuell haben. Über Wiley brauchen wir auch nicht sprechen. Ich liebe diese asiatische Fighterin. Und dann haben wir noch Justin Gaethje und Max Holloway. Also da ist jeder Kampf, wo ich richtig Bock drauf habe. Also ich finde die Karte geil und ich bin da happy mit. Und ob das jetzt 300 ist oder 299 oder 301, ja mein Gott, ich werde das so genießen, diese Fights. Hammer, richtig geil. Also ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch, aber erstmal freuen wir uns auf 297, jetzt am Wochenende.
Oh yeah.
Matze,
ja.
Ich würde sagen, Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr, wie immer live auf The Zone im eisigen Kanada und das Schlusswort, das gehört selbstverständlich dir.
Ja, gefühlt habe ich ja auch den Eindruck, ich bin hier in Kanada. Ich werde jetzt gleich nochmal raus müssen, Schnee schieben, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und ich kann euch sagen, mein Parkplatz, der ist relativ groß hier vom Fitnessstudio. Ich hätte mir schon längst so einen Traktor anschaffen müssen. Habe ich aber vermieden, weil mein Bruder, der hat ja eine Firma, der ist selbstständig, der macht ja Landschafts- und Gartenbau und sowas. Und im Winter macht er halt auch Schneeräumen. Nur aktuell hat er so viel zu tun, bis der hier bei mir zum Studio kommt, ist vielleicht schon der ein oder andere auf die Nase gefallen. Deswegen werde ich wohl trotzdem mal vor die Türe müssen. Das nur am Rande erwähnt. Aber es ist ja eine sportliche Aktivität, das Schneeschieben. Vielleicht baue ich noch ein paar Muskeln auf. Deswegen gönne ich mir das heute. Aber worauf ich hinaus wollte, passt auf euch auf, seid vorsichtig bei dem Wetter, wenn ihr unterwegs seid. Klettegefahr überall. Und ihr wollt doch nicht von Samstag auf Sonntag den UFC-Event im Krankenhaus gucken, auf dem Handy. Das macht, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Deswegen passt auf euch auf, genießt den Schnee im besten Falle, wenn es irgendwie geht, und freut euch auf die erste bezahlte Veranstaltung der UFC am kommenden Wochenende. Und natürlich dann unbedingt auch nächste Woche wieder einschalten bei uns, wenn wir über diese erste Veranstaltung im Januar 2024 sprechen werden. Wird auf alle Fälle spannend, am Wochenende das zu sehen, und noch spannender dann, wenn wir unseren nächsten Podcast machen. Aber das wisst ihr ja, müssen wir nicht extra erwähnen. In diesem Sinne, bleibt gesund und nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Bis dahin, ciao.